Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Bergleute ohne Kohle, wie der Strukturwandel die Braunkohlereviere verändert. Zum Beispiel in der Lausitz. Ein Feature von Mirko Heinemann.
Es gab schon immer diesen Spruch, ich bin Bergmann, wer ist mehr?
Kohle haben wir noch für die nächsten 200 Jahre. Und wenn man die neueste Technik für die Verwertung der Rohstoffe anwendet, dann hat man Zukunft.
Wir sind jetzt im Tourismus angekommen. Der Bergbau ist vorbei.
Wenn man sich die Braunkohleregionen anguckt, das Rheinische Revier, das Mitteldeutsche Revier und die Lausitz, dann ist die Lausitz die, die am strukturschwächsten ist, die es am schwersten hat, mit den ökonomischen Folgen des Kohleausstiegs zurechtzukommen.
Also das waren gewaltige Dinge, die da passiert sind.
Treffpunkt ist das Seehotel. Wir gehen als erstes zum Weinempfang am Weinberg. Dafür planen wir ungefähr anderthalb Stunden ein. Um 10 Uhr treffen wir uns.
Am Rand des Lausitzer Städtchens Großreschen steht ein quadratisches Backsteinhaus. Drinnen im Konferenzraum sitzt ein Dutzend Menschen an Schreibtischen. Die Tische sind zu einem U zusammengestellt.
Die Männer und Frauen absolvieren eine Weiterbildung zum Gästeführer. Sie lernen, worauf es ankommt, wenn man eine Touristengruppe organisiert, wie man einen Finanzplan aufstellt, welche Sehenswürdigkeiten es in der Lausitz gibt.
Wir sehen ja selber, wie mühsam, aber auch wie schön sich das alles entwickelt. Auf der einen Seite die aktiven Tagebaue, die noch da sind. Und wenn man 2-3 Kilometer weiterfährt, sieht man schon das neue Seenland, wie es hier entstanden ist.
Jürgen Kover hat 38 Jahre lang im Tagebau gearbeitet. Jetzt ist er Rentner und stolz darauf, was die Kohleindustrie aus der Lausitz gemacht hat.
Der Bergbau nimmt nicht nur Landschaft, sondern er gestaltet auch Landschaft.
Seine Nachbarin ist in Großreschen aufgewachsen.
Ich kann mich entsinnen, wir konnten damals die Wäsche nicht raushängen zum Trocknen, weil die schwarz wurde, weil immer Staub, Kohle war. Jetzt haben wir hier eine Urlaubsregion. Das ist fantastisch.
Die ehemaligen Tagebaugruben der Lausitz werden mit Wasser gefüllt. 20 Seen sollen in den nächsten Jahren vollgelaufen sein. Dann soll hier das größte künstliche Seengebiet Europas entstehen, das Lausitzer Seenland.
Also alles eitel Sonnenschein?
Mitnichten.
Strukturwandel geht nicht innerhalb von ein paar Jahren, Strukturwandel geht über Jahrzehnte.
Der das sagt, heißt Timon Wehnert, Experte für den Strukturwandel von Kohleregionen beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
Die Lausitz, eine der ältesten Bergbauregionen Deutschlands, macht einen tiefgreifenden Umbruch durch. 180.000 Arbeitsplätze sind in dem Grenzgebiet zwischen Brandenburg und Sachsen seit der Wende weggefallen. Neue Arbeitsplätze sind nur wenige entstanden. Bis zum Kohleausstieg 2038 werden auch die letzten 8.000 Industriearbeiter entlassen. Man könnte sagen, die Lausitz blutet aus.
In den 50er, 60er, 70er Jahren war das ja eine Boomregion in der DDR. Ja? Also das war ja das energetische Herz der DDR.
Strukturwandel braucht
ein Vorbild.
Als Blaupause für den Strukturwandel von Kohleregionen sieht Timon Wehnert das Ruhrgebiet. Einst lag zwischen Dortmund und Duisburg das größte Kohlerevier Deutschlands. Eine 750.000 Menschen arbeiteten nach dem Zweiten Weltkrieg im Kohlenpott. Der Niedergang begann in den 1950er Jahren.
Man hat einfach weniger Leute gebraucht, weil man mechanisiert hat. Man hat auf andere Energieträger umgewechselt, also Erdgas, Zentralheizung ist einfach netter als mit Kohleheizen. Und im Ruhrgebiet war das dann, oder für die Steinkohle generell war das so, dass die deutsche Steinkohle immer unwirtschaftlicher war und dann eben durch Importkohle ersetzt worden ist.
Heute wird in Deutschland keine Steinkohle mehr abgebaut. Die letzte Zeche schloss 2018. Trotz massiver sozialer Probleme gilt die Transformation als gelungen. Das Ruhrgebiet kämpft noch immer mit dem riesigen Verlust an Wertschöpfung. Doch langsam schält sich eine neue Industrie, ein neuer Mittelstand heraus.
In der Lausitz kam es anders. Schneller. Vor der Wende arbeiteten fast 100.000 Menschen in der Lausitzer Kohleindustrie, in den Tagebauen, Braunkohlefabriken und Kraftwerken. Weil es in der DDR kaum Steinkohle gab, setzte man voll auf die Braunkohleförderung in offenen Gruben, über Tage, mit riesigen Schaufelradbaggern.
Für die Tagebaue wurden viele Dörfer abgerissen. Die Grundstücke wurden weggebaggert und verschwanden. Mehr als 80.000 Menschen mussten umsiedeln.
Die Braunkohle wurde in Kraftwerken zu Strom umgewandelt, zu Briketts gepresst. Aus ihr wurde Stadtgas gemacht. Sogar die Hochöfen in den Stahlgießereien wurden mit Koks aus Braunkohle beheizt.
Dann kam die Wiedervereinigung.
Innerhalb von 5 Jahren sind 60.000, 70.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Das steckt der Lausitz einfach in den Knochen.
Strukturwandel braucht
Erinnerung.
Also das waren gewaltige Dinge, die da passiert sind.
Im Seehotel von Großreschen speist Helmut Franz zu Mittag. Das Hotel liegt nur ein paar Meter entfernt vom Großreschener See. Einst war dies der Tagebau Meuro. Und das Seehotel hieß Ledigenheim. Hier wohnten die Bergarbeiter.
Wir waren, was den Bergbaubereich anbetrifft, die über 70.000 Leute. Und im Jahre 94 etwa war das dann schon heruntergeschmolzen auf etwa 24.000.
Franz stammt aus einer Bergbaudynastie. Sein Vater und sein Großvater haben in der Braunkohle gearbeitet. Inzwischen ist er Mitte 60 und Rentner. Er war zu Wendezeiten Betriebsrat im Tagebau Welzow Süd.
Durch die Unternehmen bzw. auch durch die Betriebsräte musste das ja begleitet werden, nicht? Und da war eine Maßnahme eben, wie gesagt, der betriebliche Vorruhestand, wo wir dann auch versucht haben, möglichst gute Konditionen für unsere Kollegen herauszuverhandeln, damit sie auch nicht ins Bergfreie fallen, so wie es hieß, sondern damit sie mit dem Einkommen auch einigermaßen hinkommen.
Franz, der sein ganzes Leben in der Lausitz verbracht hat, musste seinen Kollegen raten.
Regionalpolitisch ist es falsch, wenn ihr weggeht, aber euch bleibt gar keine Chance. Guckt euch um und gestaltet euer Leben. Ihr müsst nicht hier ausharren, sondern ihr müsst für euer Fortkommen sorgen. Gut, Junge, auch ältere Facharbeiter, die sind ja teilweise bis Holland und ein Teil pendelt heute noch, aber ein Teil hat natürlich auch den Wohnsitz verlagert.
Sein ältester Sohn hat die Tradition seiner Familie fortgeführt. Er ist Bergbauingenieur geworden, in der Lausitz. Und er hat Glück gehabt. Er wurde weiter beschäftigt. Er ist jetzt Mitte 40. 2038 kann er mit den letzten deutschen Bergleuten in Rente gehen. Beruhigt das den Vater?
Es ist eine egoistische Betrachtung. Genau, was kommt danach? Was machen Jüngere? Und deswegen vermeide ich es zu sagen, er kommt vielleicht noch durch und andere nicht mehr. Das ist genau das Problem.
Heute wird in der Lausitz noch in 4 Gruben Braunkohle gefördert. 60 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Wertschöpfung wird auf 1,4 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Indirekt sollen immer noch über 20.000 Arbeitsplätze von der Kohle abhängen.
2/3 der Beschäftigten in der Kohle sind über 45. Wenn man sagt, in 20 Jahren, da würden ganz viele auf Rente gehen. Ja, das ist eigentlich eine relativ kleine Zahl, um die es geht. Aber die Herausforderung für die Region, für die Lausitz, liegt einfach daran, weil es eine strukturschwache Region ist und weil es obendrauf ist auf die ganzen Probleme, die die Region historisch einfach hat. Das ist potenziell, wie die meisten ländlichen Regionen, eine Region, die schrumpft, wo es weniger Einwohner geben wird in Zukunft, als es jetzt gibt.
Meine Tochter ist in Berlin, mein Sohn ist in der Eifel. Der Sohn meiner Nachbarin, der eine in München, der andere in Berlin. Der dritte Sohn auch in Berlin bei Vattenfall. Der nächste ist auf dem Abflug. Die Tochter des Nachbarn ist jetzt in Dresden. Also hier in Mangelung von Arbeit im Bergbau sind die alle abgewandert, dort, wo es gut bezahlte Jobs gibt.
Heinz Müller ist in der Lausitz aufgewachsen. Er hat sein Leben lang im Tagebau gearbeitet. Jetzt, im Ruhestand, organisiert er Fahrradtouren durch die Lausitz. Es geht vorbei an Industrieruinen und stillgelegten Backsteinfabriken.
Hier gab es ein Spielzeugwerk für Kinderspielzeuge. Hier gab es ein Gleichrichterwerk für Germanium-Gleichrichter. Hier gab es ein riesengroßes Klinkerwerk, das die ganze Republik mit abgebrannten Klinkern für ihre Schornsteine versorgt hat. Hier gab es 3 Brikettfabriken, hier gab es ein Leichtbaukombinat, eine Glashütte, sind wir heute vorbeigefahren.
Es gab nicht nur Kohleindustrie in der Lausitz, sondern auch Textilfabriken, Maschinenbau, Landwirtschaft. Insgesamt sollen hier seit der Wiedervereinigung 180.000 Jobs verloren gegangen sein.
Und jetzt soll auch noch die letzte verlässliche Industrie dicht machen?
Wir haben hier Glassandvorkommen. Wir können die ganze Republik mit der dritten Glasscheibe versorgen. Kohle haben wir noch für die nächsten 200 Jahre. Und wenn man die neueste Technik für die Verwertung der Rohstoffe anwendet, dann hat man Zukunft.
Richtig ist, die Entscheidung, aus der Kohleverstromung auszusteigen, ist eine politisch motivierte Entscheidung. Die Bundesregierung will auf diese Weise die Pariser Klimaschutzziele erreichen.
Wenn man sich so äußert, ist man sofort ein Klimaleugner oder ein Klimaverweigerer oder man hat keine Chance in dieser aufgeheizten Atmosphäre. Seine Argumente, man will die ja gar nicht hören.
Zugleich wird anderswo auf der Welt die Kohleförderung ausgebaut. Etwa in Polen.
In Tschechien.
Und in Mosambik.
Zu DDR-Zeiten pflegte Heinz Müller enge Kontakte zu dem westafrikanischen Land. Er war selbst einige Monate dort. Aufbauhilfe leisten. Im sozialistischen Bruderstaat, wie es damals hieß.
Ein Konsortium der Chinesen, der Inder und der Brasilianer haben in kürzester Zeit diese Steinkohlevorkommen erschlossen. Die Chinesen haben eine 1000 Kilometer lange Eisenbahnlinie gebaut, von der Steinkohleförderung bis zu den Indischen Ozean. Die letzte Nachricht war, dass die 16 Millionen Tonnen Steinkohle pro Jahr fördern. Ziel ist es 20 Millionen Tonnen.
Wenn man das vergleicht, wo die Lausitz heute steht, dann muss man sagen, da wird die Region nicht mehr hinkommen, weil der große Rahmen sich gewandelt hat. Ja, weil diese Bedeutung, nämlich da gibt es Braunkohle und das ist wichtig für ein ganzes Land, diese Bedeutung wird sie absehbar für die Bundesrepublik nicht mehr haben. Und wenn man hofft, da wieder zurückzukommen, dann ist man natürlich immer enttäuscht.
Strukturwandel ist
ein Aufbruch ins Unbekannte.
Im Ruhrgebiet zeigten sich schon früh die hausgemachten Probleme einer Bergbauregion.
Über Generationen sind gerade Bergbauregionen, Kohleregionen, großindustrielle Regionen, die haben ein Verhältnis von industriellen Arbeitgebern und Angestellten. Also Ruhrgebiet gab es bis in die 60er Jahre keine Universität. Ja? Man hat quasi von bestimmten Stellen aus bewusst die Menschen in eine Abhängigkeit gebracht. Das hieß, es gab keine Universität lange Zeit. Das hieß aber auch, die Kohlebergbaufirmen haben ihre Flächen nicht an andere freigegeben, obwohl sie sie gar nicht benutzt haben. Es gab die Bodensperre, wo die strategisch gesagt haben, wir behalten unsere Flächen, weil wenn sich andere Firmen ansiedeln, dann bieten die vielleicht lukrativere Jobs an und wir haben Schwierigkeiten, Kohlekumpels zu bekommen.
Unternehmerisches Denken war in der Bevölkerung eher schwach ausgeprägt.
Das war in der kollektiven Planwirtschaft der DDR ganz ähnlich.
Also genau das, was wir in Regionen haben wie Baden-Württemberg, wo es lang tradierte Familienunternehmen gibt, die aber ja auch einen guten Kapitalstock haben. Denen gehört ein Stück Land, denen gehört eine Firma. Das können die Kinder übernehmen. In Ostdeutschland gibt es das viel weniger und in der Lausitz gibt es das zweimal nicht. Und das ist natürlich auch viel schwieriger, da eine gute Gründerszene oder neue Firmen aufzubauen, die von unten wachsen.
Früher hat der Bergmann einfach dafür gesorgt, dass wir alle eine warme Wohnung hatten, dass es Licht gab. Es gab schon immer diesen Spruch, ich bin Bergmann, wer ist mehr?
Katrin Winkler, gelernte Vermessungsingenieurin, war bis kurz nach der Wiedervereinigung im Bergbau tätig. Sie erinnert sich noch gut daran, wie sie in der Grube Meuro stand, die heute ein See ist. Nach der Wende studierte sie Marketing.
Heute sitzt sie in einem Büro am Hafen der Kreisstadt Senftenberg und ist für die touristische Vermarktung des Lausitzer Seenlands zuständig. Sie erzählt von den Sandstränden und den Fahrradwegen, von Yachthäfen und schwimmenden Häusern.
Ich persönlich habe immer das Gefühl, das hat so ein bisschen was wie Goldgräberstimmung. Also ist es wirklich so, dass die Region möchte, dass ganz viele Partner der Überzeugung sind, dass hier was passiert und von dem Einheimischen bis zum Investor, dass man sich nach vorwärts bewegt.
Und sie erzählt von den Schwierigkeiten, aus dem Tagebaurevier eine Touristenregion zu machen.
Also das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen dieser Willkommenskultur in der Region auch mit anzusiedeln.
Die schlägt sich in Wahlergebnissen nieder. Bei der Landtagswahl 2019 kam die AfD im Wahlkreis Oberspreewald-Lausitz II, in dem Senftenberg liegt, auf knapp 30% der Stimmen. Fast jeder Dritte hat rechts gewählt.
Dieses Zeichen von der AfD ist ein ganz wichtiges Achtungszeichen, um zu sagen, wir müssen hier viel stärker noch mit der einheimischen Bevölkerung reden. Wir müssen sie in dem gesamten Prozess mitnehmen. Ja, an der Stelle, denke ich mal, sind wir alle gefordert.
Strukturwandel erfordert
Einsatz.
Unsere Zimmer sind alle unterschiedlich.
Wir haben alle den Blick auf den See. Mhm.
Eben alles in diesem maritimen Stil. Ne? Wir sind halt so Wasserkinder, ne? Wir fahren gerne Boot, wir sind gern am Wasser.
Heike Struthoff führt durch ihr Hotel am Ufer des Geierswalder Sees, das nach dem Corona-Lockdown jetzt wieder für Gäste geöffnet ist. Der See, wie fast alle Seen hier, war auch eher früher ein Tagebau, wirkt endlos, wie ein Binnenmeer. Vom Hotel aus blickt man auf eine Steganlage für Boote. Entlang des Ufers schließen sich Ferienhäuschen an. Der Blickfang des Ensembles ist ein rot-weiß gestreifter Leuchtturm.
Weil wir wollten klar darstellen, wir sind jetzt im Tourismus angekommen, der Bergbau ist vorbei und wollten diesen Leuchtturm als Symbol, als Landmarke für diesen Neuanfang bauen.
Heike Struthoff ist eine Unternehmerin, wie sie in der Lausitz dringend gebraucht wird. Ihr Vater hatte eine Minol-Tankstelle. Nach der Wende wurde daraus ein Autohaus. Struthoff lebte kurzzeitig in Berlin, wo sie eine Ausbildung in der Gastronomie machte. Sie kehrte zurück und übernahm das Autohaus. 2004 entwickelte sie gemeinsam mit ihrem Mann die Pläne für das Hotel.
Die Liebe zur Gastro, die ließ uns halt nie los. Sodass wir im Wassersportverein gelandet sind, hier unten direkt bei uns vor der Tür. Dort war damals keine Steganlage, es war wirklich nur der blanke Sand. Und da haben wir dann da mit unserer Decke und mit unserem Kaffee, mit unseren Kuchen überlegt, was könnte man denn machen.
Ein Jahr später wurde der erste Gebäudeteil eröffnet. Heute stecken 8 Millionen Euro in dem Komplex. 34 Arbeitsplätze hat Struthoff geschaffen, 3 Ausbildungsplätze. Bis zur Corona-Krise lief das Geschäft wie am Schnürchen. Jetzt hofft die Unternehmerin, dass der Betrieb schnell wieder anläuft.
Die grundsätzlichen Probleme liegen in der Infrastruktur, im langsamen Internet, den schwachen Kapazitäten des Stromnetzes und in der Abhängigkeit der Branche von den Jahreszeiten. Struthoff hat beschlossen, ihre Mitarbeiter das ganze Jahr lang zu beschäftigen. Dazu hat sie Arbeitszeitkonten eingeführt.
Die Mitarbeiter wissen das, das kriegen sie auch bei der Einstellung gleich gesagt, dass wir im Sommer alle ran müssen. Wir müssen unseren Speck im Sommer anfressen, damit wir im Winter wieder abtrainieren.
Strukturwandel ist
ein Spagat.
Vor diesem Hintergrund finde ich diese Versprechung, ja, jeden Job, den wir da hatten, werden wir ersetzen, vielleicht auch noch in der Industrie ersetzen, finde ich sehr schwierige Versprechungen. Also gerade wenn man die Lausitz in einem engeren Sinn nimmt, ja, wenn man das ein bisschen breiter nimmt und sagt, naja, wir nehmen da den Berliner Speckgürtel damit dazu, wo sich Tesla angesiedelt hat, dann kann man das schaffen im engeren Sinn, also gerade in den Landkreisen, wo wirklich die Kohlejobs aktuell sind, dann wird das sehr schwierig werden. Und ich glaube, dem muss man einfach realistisch ins Auge schauen.
Zum einen soll in der Lausitz Tourismus entstehen. Zum anderen will man die Energiekompetenz in der Region halten. Denn auch Vorboten einer neuen Industrie gibt es.
Das Braunkohleunternehmen LEAG errichtet Windräder und baut an einem großen Batteriespeicher, der Stromschwankungen auffangen soll. Der Chemiekonzern BASF will Batterien für Elektroautos in der Lausitz bauen. Die Fabrik des Elektroautoherstellers Tesla hingegen entsteht am Stadtrand von Berlin, weit weg von der Lausitz.
Der Aufbau einer neuen Industrie wird nicht leicht. Experte Timon Wehnert.
Wenn ich ein Investor bin, ist natürlich schon die Frage, na, warum soll ich in die Lausitz gehen, warum gehe ich nicht zumindest nach Bitterfeld oder Leipzig oder dann Leverkusen oder Ludwigsburg zu anderen Standorten. Ich glaube, das ist einfach ein globaler Trend, gerade in der Großindustrie, Grundstoffindustrie, dass es zu Konzentrationseffekten kommt und dass die kleinen Standorte werden das einfach schwer haben, sich zu halten.
Strukturwandel braucht
viel Geld.
Wer weiß, was noch alles nachkommt in der sogenannten Bergbaufolgelandschaft. Für die Sanierung von Tagebauen in der Lausitz und in Mitteldeutschland hat die staatliche Gesellschaft LMBV schon mehr als 11 Milliarden Euro ausgegeben. Und die Arbeit ist längst nicht beendet.
Draußen auf dem Großreschener See zieht ein Schiff seine Bahnen. Es zieht einen weißen Schleier hinter sich her. Was hat es damit auf sich? Uwe Steinhuber von der LMBV.
Und immer dann, wenn sehr viel Wasser in den Flüssen ist, also im Herbst, Winter, Frühjahr, greifen wir zu, nehmen Überschusswasser ab und leiten es in diese Bergbaufolgeseen ein. Aber wir haben einen mineralischen Zustrom aus dem Gebirge ringsherum. der Eisenbestandteile, Schwefelbestandteile mit sich bringt und dadurch zu einer leichten Versauerung dieser Gewässer führt. Das heißt, es ist ein sehr saures Milieu. Dem kann man entgegenwirken, dass man also sehr gezielt mit einem Bekalkungsschiff immer wieder noch dosiert nachneutralisieren muss, um eine gute Wasserqualität dieser künstlichen Gewässer zu erreichen. An die setzt sich darum eine Nachsorgephase an. Und das kann durchaus ein Prozess von 25 Jahren sein, die hier in der Lausitz diese künstlichen, von Menschen hergestellten Gewässer bedürfen.
Auch Baggerschiffe sind unterwegs, um an den Ufern und Inseln im See zu arbeiten. Im Juli 2008 geriet in Nachterstedt das Ufer eines Tagebausees ins Rutschen und zog mehrere Häuser in die Tiefe. Drei Menschen kamen ums Leben.
Sobald die vier letzten aktiven Tagebaue in der Lausitz geschlossen werden, muss das zuständige Bauunternehmen LEAG die Renaturierung und Nachsorge übernehmen. Der dahinterstehende tschechische Konzern EPH will dafür 770 Millionen Euro Rückstellungen bilden.
Was heißt denn Rückstellung? Das ist ja nicht Geld in Euros, die die auf die Bank legen und die liegen da, sondern der Gegenwert sind ja Dinge, die zur Firma gehören, also zum Beispiel Kraftwerke. So, wenn jetzt diese Kraftwerke aber nichts mehr wert sind, weil man Kohlestrom perspektivisch nicht mehr verkaufen kann und diese Kraftwerke zumachen muss, dann sind natürlich diese Rückstellungen auch weniger wert. Das heißt, das Risiko besteht natürlich, dass die Bergbaufirmen die Bergbaufolgekosten nicht oder nur teilweise bezahlen können.
Dann wird der Staat einspringen müssen. In Deutschland gibt es dafür klare Regelungen, so Wienert. Anders als etwa in den USA. Er erzählt von einer stillgelegten Mine dort, aus der giftiger Schlamm entweicht. Das Bergbauunternehmen gibt es nicht mehr. Nun kämpft eine Bürgerinitiative aus der nahegelegenen Kleinstadt um staatliche Hilfe, um den verseuchten Fluss zu sanieren.
Im Ruhrgebiet wurden dereinst alle Bergbauunternehmen fusioniert und in eine Stiftung umgewandelt. Der RAG-Stiftung gehören Unternehmensbeteiligungen, Grundstücke, Immobilien. Aus deren Fonds werden die sogenannten Ewigkeitskosten beglichen.
Das Ruhrgebiet hat sich durch den Bergbau teilweise bis zu 20 Meter abgesenkt. Das heißt, wenn man da nicht pumpen würde, würde das ganze Ruhrgebiet volllaufen. Man hätte da eine Sumpflandschaft. Und das muss auf immer und ewig, so wie wir Menschen da haben leben lassen wollen, muss das weiter abgepumpt werden.
Zusätzlich als Hilfe für den Strukturwandel sollen die Kohleregionen Hilfe in Höhe von 40 Milliarden Euro vom Bund bekommen. Die Lausitz rechnet mit 17 Milliarden Euro. Was soll mit dem Geld passieren?
Ein Konzept aus einem Guss gibt es nicht, nur Wunschlisten.
Der öffentliche Nahverkehr zwischen Brandenburg und Sachsen soll ausgebaut werden. Die Großstädte Dresden und Berlin sollen per Zug besser erreichbar sein. Die Autobahn soll eine weitere Spur bekommen. Und die Technische Universität Cottbus soll um eine medizinische Fakultät erweitert werden. Ein Fraunhofer-Institut wurde bereits eröffnet. Dort sollen 40 bis 50 Arbeitsplätze entstehen. Ein Amerikaner würde wohl sagen,
Peanuts.
Da geht es auch um mehr als um Wirtschaftsförderung, sondern da geht es darum, dass man die Region insgesamt als Region gut aufbaut. Ja? Also da geht es darum, ist das da schön zu wohnen? Ja? Also habe ich da eine gute Kita? Habe ich da eine gute Verkehrsanbindung? Gibt es einen schnellen Zug? Gibt es ein gutes Internet? Ja? Gibt es Freizeitmöglichkeiten? Gibt es eine gute Kulturszene oder ähnliche Sachen? Weil das, glaube ich, ist für junge Leute, ne, die eine Ausbildung gemacht haben und die überlegen, ob sie da bleiben oder gehen. Das ist neben dem Job natürlich eine wichtige Frage.
Strukturwandel braucht
Gelassenheit.
Im Stadttheater von Senftenberg probt Franziska Golk mit einem Dutzend Jugendlichen ein Theaterstück ein. Es ist eine der letzten Proben, bevor das Theater wegen Corona geschlossen wird. Im Stück geht es um Zukunft. Nicht um die der Lausitz, sondern um die ganz persönliche Zukunft der jungen Menschen.
Okay, es geht los. Nichts, Ellie, gar nichts.
Gar nichts.
Die Regisseurin Franziska Golk ist in Großreschen aufgewachsen. In ihrer Jugend hat sie selbst eine Theatergruppe ins Leben gerufen, mit großem Erfolg. Im sächsischen Merseburg hat sie dann Medienpädagogik studiert. Von dort aus ist sie aber nicht weitergezogen nach Dresden, Leipzig oder Berlin. Sie ist in die Lausitz zurückgekehrt.
Irgendwie war ich hier sozial sehr eingebunden und auch künstlerisch sehr eingebunden. Und mir hat es gefallen, mich ganz frei zu entfalten. Das ist mir nirgendwo anders so gelungen wie hier. Und deswegen bin ich wieder hierher zurückgekommen.
Freie Entfaltung? Mit diesem Begriff hat man die Lausitz bislang nicht zusammengebracht.
Erstaunlicherweise sind die Menschen, mit denen ich Theater gemacht habe, fast alle hier geblieben. Also sie waren durch die Bank weg beim Studium und kamen wieder zurück. Was daran liegt, dass wir eine Plattform gebildet haben, damit sie sich hier kulturell betätigen können und ausleben können.
Auch die 10 jungen Schauspielerinnen wollen fast durchweg hier bleiben. Höchstens zum Studium wollen sie wegziehen, aber danach zurück in die Heimat, wo sie ihre Nachbarn kennen und schätzen.
Um keinen Preis möchte Franziska Golk hier weg. Sie liebt das Leben auf dem Land und in dem Bauernhaus, das sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und mit Freunden bewohnt.
Was ich wirklich hoffe, ist, dass die Menschen, die hier leben, auch irgendwann diesen Wandel mitgehen. Sie verstehen, dass etwas passiert, aber gehen noch nicht mit und sehen das Positive noch nicht ausreichend daran. Das wäre sehr schön, wenn das passiert, weil dann können wir alle gemeinsam ein bisschen mehr schaffen.
Bergleute ohne Kohle? Wie der Strukturwandel die Braunkohlereviere verändert, zum Beispiel in der Lausitz, von Mirko Heinemann. Es sprach Inka Löwendorf und Jan Obläger, Regie Frank Merfort, Redaktion Carsten Burtke, eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2020.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.